Fahrer, der Fahrrad-Podcast mit Rebecca und Marie.
Rebecca.
Marie.
Hallo, herzlich willkommen. Die erste Episode unseres Podcasts.
Unseres nagelneuen Podcasts.
Unseres Laber-Fahrrad-Podcasts.
Ja, ich bin mega aufgeregt. Danke.
Ja.
Willkommen.
Herzlich willkommen. Wir sind
Rebecca
und Marie. Und wir sitzen im schönen Leipzig und fahren von hier aus Fahrrad.
Genau.
Und wir dachten uns, es gibt genügend Männer, die sich miteinander unterhalten. Und wir können uns ja auch mal miteinander unterhalten.
Eigentlich unterhalten wir uns sehr viel miteinander. Und meistens wäre es besser, wenn wir das in doppelter Geschwindigkeit machen, damit wir das schaffen, alles zu sagen, was wir so sagen wollen. Deswegen haben wir gedacht, können wir das ja auch vertonen.
Genau, wir nehmen das jetzt auf. Ihr seid jetzt unsere ZeugInnen und wir sprechen mit euch hier über alles rund ums Fahrradfahren. Was ist denn alles fahrbar?
Und erfahrbar.
Was ist alles erfahrbar, wenn man ein Kind hat, wenn man kein Geld hat, wenn man
einen Job hat,
keinen Job hat, strukturell benachteiligt ist?
Ja. Viele, viele Fragen.
Genau, und dem gehen wir auf den Grund von Episode zu Episode. Die Episode hier heute ist eigentlich nur so ein Teaser.
Ja, erstmal uns kennenlernen, wir stellen uns gegenseitig ein bisschen vor, was machen wir so. Erstmal.
Genau. Ja. Und das nächste Mal geht's dann auch schon in ein Thema rein.
Ja, total. Also schaltet dann wieder ein.
Ja, genau. Aber erstmal schaltet jetzt nicht ab, weil wir wollen uns erstmal vorstellen. Rebecca, wer bist du denn?
Ich bin 30, wenn ihr das hört, wahrscheinlich 31. Genau, ich lebe seit jetzt schon über 10 Jahren in Leipzig. Und hier in Leipzig bin ich auch zum Fahrradfahren gekommen tatsächlich. Da, wo ich herkomme, in Tübingen, kann man eigentlich sehr schön Fahrrad fahren. Habe ich aber erst festgestellt, als ich dann irgendwie mit Mitte, Ende 20 mal angefangen habe, mein Fahrrad mal mit in die Heimat zu nehmen und das mal zu probieren. Davor habe ich das noch nie zu schätzen gewusst. Ja, und ich arbeite hier auch im Fahrradladen. Und grundsätzlich fahre ich einfach sehr viel Fahrrad jeglicher Couleur. Ja.
Ja, und das machst du manchmal mit mir?
Das mache ich sehr gerne mit dir.
Genau, einmal in der Woche nehmen wir es uns auf jeden Fall meistens vor. Manchmal klappt es nicht. Diese Woche sitzen wir stattdessen in einem dunklen Raum und sprechen darüber, dass wir gerne Fahrrad fahren.
Was ist heute?
Heute Montag.
Nee, diese Woche waren wir noch nicht zusammen Fahrrad fahren, das stimmt. Letzte Woche waren wir zusammen Fahrrad fahren.
Ja,
und genau. Haben darüber gesprochen, dass wir diese Woche über Fahrradfahren sprechen. Sag doch mal ein paar Sätze zu dir, Marie.
Ja, ich bin Marie. Ich bin mittlerweile auch schon seit über 10, oh mein Gott, wir haben 2024. Ich bin seit 15, 16 Jahren mittlerweile in Leipzig, komme aus Mecklenburg-Vorpommern, habe da meinen Abschluss auch gemacht, bin dann zum Studium nach Leipzig gekommen, Studium der Dramaturgie. Ja. Genau, und dann habe ich auch während des Studiums schon mein Kind bekommen und bin nicht mehr aus Leipzig rausgekommen und habe dann hier auch das Fahrradfahren für mich entdeckt. Relativ spät das Rennrad, vorher war es das Trekkingbike, also ich bin schon durch mehrere Disziplinen durch.
Ja, voll. Bei mir war es auf jeden Fall das Fixie, was ja, das, zuerst da war.
Stimmt.
Klassiker.
Da habe ich jetzt gerade, war ich ja wieder auf der Rollschuhbahn fahren, Fixed Gear, und habe da gesehen, dass wir vor 5 Jahren zusammen dort schon mal waren und gefahren sind. Ja, 5 Jahre ist das her und ich war so komplett geflasht, wie schnell die Zeit einfach vergeht und wie lange wir uns auch schon kennen.
Wir kennen uns super lang.
Ja.
Ich würde sagen, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wie können wir eine Geschichte erzählen von davon, wie lange wir uns schon kennen, wie wir uns kennengelernt haben und auch so dieses ganze Thema, wie wir zum Fahrradfahren gekommen sind, in der es nicht immer nur um Männer geht.
Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Du sprichst es ja auch schon an, wir sind diese Laber-Podcasts mit zwei Typen, die sind wir gewohnt, die gibt es halt und das hört man sich an. Wenn Männer miteinander interagieren, dann ist man das gewohnt und dann interessiert es uns zwangsläufig, auch wenn das eigentlich nicht unsere Lebensrealität ist oder unsere Welt wiedergibt. Andersrum ist es für die Dudes halt schwierig, sich das anzuhören, wenn Frauen reden, weil unsere Stimmen ganz furchtbar sind.
Stimmt.
Na, ich zitiere gerade die Kommentarspalte diverser Social-Media-Profile. Genau, weil unsere Stimmen furchtbar sind, weil sie einfach nicht interessiert, weil es nicht ihre Lebensrealität ist.
Außer wenn wir Siri sind, dann wäre es ganz schlimm, wenn wir ein Mann wären. Weil ja, von einem Mann kann man ja, keine Befehle erteilen. Ah, ja, und er sagt immer so, aber natürlich schreibe ich das für dich auf die Einkaufsliste, Schatz.
Genau, deswegen sind wir zwei Frauen, zwei Cis-Frauen, die miteinander reden und die, ja, genau.
Ich wollte eigentlich sagen, ne, also kleiner Exkurs. Ja. Ich finde das total interessant, sich zu fragen, so diese Geschichte, wie bin ich zum Fahrradfahren gekommen, wie habe ich vielleicht eben auch Leute kennengelernt, andere Flinterpersonen im Fahrradkontext, wie kann ich dieses Narrativ erzählen, ohne Männer in den Mittelpunkt zu stellen? Und leider muss ich sagen, dass oft halt Männer involviert sind. Mhm. Und ich finde es irgendwie schön, wenn man auch drüber sprechen kann, aber ohne das in den Vordergrund zu stellen. Und ich finde aber grundsätzlich diese Frage total interessant. Wie wäre ich zum Fahrradfahren gekommen, ohne die ganzen Männer, die ihren Teil dazu beigetragen haben?
Na, ich glaube, das ist bei uns auch eine Kurve, weil
total.
Ich glaube, am Anfang waren wir beide, als wir uns auch noch nicht kannten, waren wir umgeben von Typen. Übrigens ganz interessant, wir wollen Männer nicht in den Mittelpunkt stellen und sprechen seit 2 Minuten über darüber.
Touché.
Es geht einfach nicht anders, glaube ich, wenn man darüber spricht, wie man anfängt im Radsport oder wie man da rangekommen ist. Ist ganz richtig. Ne? Jeder Radladen wird von einem Cis-Dude geführt. Das ist die erste Anlaufstelle.
Ja.
Und wir haben uns dann kennengelernt und ich glaube, mit der Vernetzung, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wurde das so unwichtiger und ist auch so in Vergessenheit geraten. Bis dahin war das natürlich auch wichtig als Kontakt und als Netzwerk.
Ja.
Aber deswegen sind halt feministische und so Flintergruppen und Radsportgruppen und Ausfahrten, glaube ich, total wholesome und wichtig, weil dann eben nicht mehr Männer.
Weil die Brücke nicht mehr über Männer hergestellt wird. Und das finde ich total spannend. Wann kam für mich, für dich, für uns, für viele andere Menschen dieser Punkt, wo plötzlich nicht mehr Männer, ja, ich sag mal, notwendig waren, um in den Radsport, im Radsport Fuß zu fassen, um Leute kennenzulernen, um diese Brücken zu bauen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, klar gibt es Männer in unserem Leben, die wir mögen und mit denen wir auch gerne Rad fahren, aber wir sind nicht auf sie angewiesen. Und das ist eben ein krasser Prozess gewesen. Für mich, würde ich sagen, auch über viele Jahre hinweg. Und ich finde es voll schön, dass wir jetzt an dem Punkt sind.
Ja, da geht es, glaube ich, auch um eine Art Radikalisierung, vielleicht nicht. Unabhängigkeit, Autarkie. Ich glaube auch nicht, dass das bei allen Flinterpersonen der Fall ist oder dass alle das Bedürfnis haben, sich da so ein Stück weit loszusagen. Ich glaube, wir haben da auch schon ganz bewusst nach gesucht.
Ja.
Auch weil wir auch einfach keine guten Role Models im männlichen Radsport hatten, weil wir auch immer noch über eine Macker-Szene sprechen, weil einfach die Typen mit ihrer hegemonialen Männlichkeitsvorstellung immer noch um die Ecke gekommen sind und wir einfach noch nicht diese coolen, awaren Dudes hatten um uns herum.
Ja, und natürlich auch selber einfach einen feministischen Anspruch. Also nicht alle Frauen haben immer einen feministischen Anspruch, das muss man ja auch ganz klar so sagen. Und wenn dieser Anspruch da ist und diese Erwartungshaltung, dann sorgt es natürlich noch mehr dafür, dass man sich dann in gewissen Kontexten nicht wohlfühlt.
Ja.
Wenn andere Leute diesen Anspruch und diese Vorstellung einfach nicht teilen.
Ja, das stimmt. Und vor allem, was glaube ich bei uns beiden auch, also es gibt ja so das Schlumpfline-Prinzip. Und das Schlumpfline-Prinzip besagt, dass es immer eine Frau in einer männlichen Gruppierung gibt, Und die läuft halt so mit, die Schlumpfline der Gruppe. Und ich glaube, also wir hatten schon immer so eine...
Ich war früher auf jeden Fall so. Ich war als Teenager, sag ich mal, junge Erwachsene, ich war auf jeden Fall genau dieses Girl.
Genau, und ich meine, wir sind in den 90ern und 2000ern groß geworden und es war, glaube ich, richtig übel einfach. Also nicht glaube ich, ich weiß es, richtig übel. Bis auf die Tattoo-Ketten, die wir bis heute tragen, weil sie einfach großartig sind. Und ich glaube einfach, dass, also so sind wir irgendwie auch in den Radsport reingeslidet und es gab einfach danach auch so gesamtgesellschaftlich gesehen eine Änderung in feministischen Diskursen, die wir dann auch mitgenommen haben und dann übertragen haben. Weil ich kann mich auch erinnern, also wir beide haben Dinge miteinander gemacht und wir hingen irgendwie zusammen ab, aber das war doch keine Freundschaft in dem Sinne, das war doch nicht, also wir beide waren doch immer noch isoliert in dieser Männergruppe zum Beispiel.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es gab halt auch, also es gab zumindest in dem Sinne auch noch keine Strukturen für uns und für Flinter-Personen so viel, ne? Also wir haben dann gesagt, oh, das ist aber auch schön, auch mal mit einer anderen Frau irgendwie was zu machen. Aber so diese Awareness und diese Strukturen dafür zu sagen, okay, cool, wir haben hier jetzt wirklich einen festen Termin, jede Woche machen wir hier ein Flinter-only Radsport-Event, eine Ausfahrt, das ist ja übelst krass gewachsen über die letzten Jahre einfach. Und du und ich, wir tragen ja auch unseren Teil dazu bei, dass es wächst.
Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Das bedarf auch viel Selbstreflexion immer wieder. Und also es gibt so auch so Mechanismen im System, so strukturelle, die sind auch so tricky. Zum Beispiel, dass Frauen immer mehr Leistung erbringen müssen als Männer, damit sie geschätzt werden oder damit sie ernst genommen werden oder dass Frauen sich entsprechend unauffällig verhalten müssen in Gruppen. Und ich glaube, da sind wir, oder ich kann von mir sagen, ich bin dem auch auf den Leim gegangen, dass ich da teilweise den Dudes zugestimmt habe und ich habe das dann gelernt, dass es dass es diesen Mechanismus gibt, um Frauen auch klein zu halten. So, und irgendwie auch irgendwie unsichtbar auch zu halten, sie dann irgendwie schlecht zu machen und zu isolieren. Und das war für mich der Punkt, an dem wir ja auch raus sind.
Ich finde das auch total befreiend, muss ich sagen. Also an einem Punkt zu sein, wo ich sagen kann, es ist egal, also wie ich es mache, mache ich es falsch. Es wird immer Männer geben, es wird auch sicher immer Frauen geben, aber es wird immer Personen geben, für die das, was ich mache, nicht richtig ist. Ich bin zu auffällig, ich bin zu unauffällig, ich bin zu laut, ich bin zu leise, zu viel, zu wenig. Und ich finde es total befreiend, an dem Punkt zu sein, zu erkennen, zu sagen, ja, so what? Also ist halt so und jetzt brauche ich mir auch keine Mühe mehr geben, weniger zu sein, weil dann bin ich zu wenig für die anderen und dann kann ich genauso gut zu viel sein. Es macht auch keinen Unterschied, dann kann ich einfach ich sein.
Ja, voll. Es ist ja auch, ich habe das Thema schon vorher als in meiner Mutterrolle wahrgenommen, dieses man ist immer zu viel oder zu wenig und man geht arbeiten und man geht nicht arbeiten, beides falsch. Und ich habe das immer als sehr individuelles Problem bei mir wahrgenommen oder dachte immer, ich bin die einzige Frau, die dem ausgesetzt ist. Das stimmt natürlich nicht, das ist stark überspitzt. Aber ich glaube, durch Social Media habe ich dann auch erst gesehen, da war Instagram einfach auch noch neu, mein Kind ist alt schon, also die, ich habe hier kein Baby zu Hause.
Dein Kind ist ein Digital Native.
Ja, volle Kanne.
Die hat mir das dann gezeigt mit diesem Instagram,
die
oder?
Die hat mir dieses Instagram gezeigt, als sie 3 Jahre alt war und Instagram neu war. Nein, aber da habe ich dann gesehen, dass es halt, also da habe ich glaube ich auch erst erkannt, dass es einfach eine strukturelle Scheiße ist und das triffst du in jeder Ebene, in jeder Funktion als, ich sage einfach Flinter-Person, als marginalisierte, mehrfach marginalisierte Person kriegst du die Scheiße immer ab. Ja. Das ist immer zu viel oder zu wenig.
Ja.
So.
Ja.
Und darum haben wir gedacht, wir machen jetzt so einen Laber-Podcast.
Ja.
Genau.
Voll. So, ja. Wir haben, ich habe noch gar nicht so viel über dich erfahren. Wir sind ziemlich schnell in ein größeres Thema abgedriftet.
Ja.
Stimmt. Wollen wir so ein bisschen uns austauschen darüber, wie wir dann doch zum Radsport gekommen sind und den Leuten so einen kleinen Einblick geben?
Ja, klar, wir können uns erstmal austauschen, wie wir zum Radsport gekommen sind. Das ist ja auch ein großer Teil unseres Lebens. Es begann bei mir tatsächlich, ich war immer mit dem Trekkingrad unterwegs, mit meinem Kind, mit Hänger und habe wild gezeltet an diesen ganzen Seen, die hier um Leipzig herum so sind und neu entstanden sind, auch zu dem Zeitpunkt noch relativ unberührt, gab
ja
wenig Leute, die dort Zugang zu hatten, wenn man kein Rad hatte. Jetzt mittlerweile ist die Infrastruktur für so scheiß Autos auch besser geworden, sodass das da sehr voll ist, aber egal, damals war das nicht so.
Aber und, also da muss ich kurz auch eine Lanze fürs Leipziger Neuseenland brechen, also es ist wirklich mit dem Fahrrad wirklich schön und ich gebe mir manchmal auch Mühe, mich aktiv dran, mehr aktiv ins Gedächtnis zu rufen, was wir da wirklich haben und das zu schätzen. Wir haben so viele Seen, wir haben eine tolle Fahrradinfrastruktur. Sicher, so wie Leipzig wächst, kommt mehr dazu, es kommen auch mehr Parkplätze dazu, aber es kommen auch mehr Radwege dazu.
Ja, das stimmt. Darüber können wir in einer weiteren Folge mal sprechen. Infrastruktur. genau, auf jeden Fall damals alles sehr unberührt. Wir waren alleine dort und da bin ich dann mit meiner Tochter immer so Touren gefahren oder wir sind einfach zum Zeltplatz nebenan in Markkleeberg gefahren und haben da gezeltet und dann von dort aus Tagestouren gemacht ins Oberholz. Alles so Sachen, die ich jetzt in einer Stunde irgendwie so anfahren kann. Früher waren einfach für mich auch, also einfach auch mit dem Trekkingrad, so 30 Kilometer war schon echt eine Nummer, war schon echt krass.
Und aber das ist auch normal, ne, mit einem kleinen voll. Kind. Also. Auf jeden,
also die war ja am Hänger drin.
Eben,
genau.
Das meine ich.
Ja, voll.
Das den muss also man auch erstmal ziehen.
Richtig, das stimmt. Und das war halt dann unser Urlaub, weil ich hatte immer kein Geld und war alleinerziehend und da macht man halt sowas und hatten den See dann direkt vor der Tür. Ist ja richtig schön. So.
Genau.
Und dann habe ich auch über einen Typen, der hat dann gesehen, dass ich unfreiwillig viel trainiere, weil der Kindergarten von meiner Tochter war in Knautleberg. Ich bin jeden Tag 30 Kilometer Rad gefahren zum Kindergarten und dann zur Arbeit und da
unfreiwillig viel trainiere.
Ja, und dann bin ich viel Fahrrad gefahren mit dem Trekkingrad und immer die Einkäufe noch mit drin und den ganzen Kram, was man so in den Fahrradtaschen mit drin hat. Und dann hat er gesagt, hier, vielleicht willst du mal ein Rennrad probieren und dann meinte ich auf gar keinen Fall. weil ich dachte, das ist ja total unkontrollierbar, der Lenker. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dachte, ich werde auf jeden Fall als erstes einen Unfall bauen und umkippen damit. Und dann habe ich mich aber auf so einen Stahlrenner gesetzt, noch mit Rahmenschaltung, richtig schönes Fahrrad und bin einfach nicht mehr abgestiegen.
Classy.
Ja, das war, war
also
das schön.
80er Jahre Retro-Renner sind auf jeden Fall die Einstiegsdroge.
Ja, mittlerweile.
Das oder in meinem Fall Fixies.
Mittlerweile, glaube ich, recht teuer, oder?
Also, wenn ich das immer so mitkriege, muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht, sage ich mal, die Retro-Tags bezahlt, die Hipster-Steuer. weil natürlich das Problem ist, ne, ich schweife schon wieder ab, aber wenn das Ding 30 Jahre alt ist und da geht was kaputt, kriegst du vielleicht nicht mehr die richtigen Ersatzteile dafür. Das ist immer so das Problem.
Ah, ja.
Aber es ist nichtsdestotrotz natürlich meistens eine deutlich günstigere Einstiegsdroge, als direkt in den Radladen zu gehen und sich ein neues Rennrad zu kaufen. Ich sag mal, ich krieg das ja ganz gut mit.
Ja.
Und ich glaube, es ist eine Einstiegsdroge. 80er Jahre Renner, voll.
Voll. Und auch
mark my words.
Ich denke auch, ich glaube, ich habe 100 Euro dann dafür bezahlt.
Ja.
Und
Premium.
Jetzt, ich könnte mir nicht mal, also Rosa hat gerade, Markennennung, aber kein Sponsoring, Rosa hat gerade das Blend rausgebracht, glaube ich, das Einsteiger-Innenrad, was relativ, also was einfach eine einfache Ausstattung hat und günstig ist für EinsteigerInnen. Auch das könnte ich mir nicht leisten. Also das.
Was zahlt man da?
1500.
Ja.
Wir können ja mal nachgucken. Aber
also bei mir im Laden geht das auch so los, je nach Ausstattung. Wir haben Specialized im Programm. So ab 1200, je nach Ausstattung 1700 Euro ist wirklich Variante das allergünstigste Rennrad, was wir im Programm haben. Und 1200 Euro sind 1200 Euro. Und wenn man noch gar nicht weiß, wie viel man das dann benutzt, muss man sich das erstmal leisten können.
Ja, ist auf jeden Fall ein Sport, der nicht sehr niedrigschwellig zugänglich ist. Und ja, so dass seitdem ich diese Liebe zum Rennrad entdeckt habe, zieht sich diese Kostenfalle quasi durch das Leben. Es geht mittlerweile, ich habe jetzt mein Setup und meine Räder und bin glücklich und weiß auch, was ich will. Das ist einfach eine Erfahrungswert.
Ja.
Aber da einzusteigen und auch so die Klamotten zu kaufen und so, Rennrad ist halt nicht nur irgendwie mal, nimmst dein Telefon und fährst dann los, dann stehst du in der Pampa und die Navigation hat dir den Akku leer gesaugt.
Wobei ich auch glaube, es hängt krass davon ab, wen man fragt. Also du kannst eine Person sagen, was brauche ich, um anzufangen, Rennrad zu fahren, und ich würde sagen, ein Fahrrad und ein Helm und ein Schlauch und ein Multitool so ungefähr und dann erstmal machen. Und wenn du andere Leute fragst, würden die sicher auch sagen, eine teure Bib und ein paar Klickpedale und ein Marb-Trikot und so weiter, den angesprochenen Fahrradcomputer. Haben wir das alles? Ja, sicher. Aber hatte ich das, als ich angefangen habe? Nein.
Nee, ich auch nicht. Das stimmt, da hast du recht. Auf gar keinen Fall. Ich habe, glaube ich, auch mein erstes Trikot war von Lidl. Und es war schön. Ich habe letztens ein Bild da mit einer Freundin, bin ich da drauf, mit meinem alten Rennrad, was ich nach dem Stahlrahmen hatte. Es sieht schön aus. Also, und ich hatte das sogar bei Kleinanzeigen gekauft. Also so, klar, gibt es Möglichkeiten. Einfach auch so, ja, es sind dann so Komfort und auch, ich glaube, so Ansprüche. Ich weiß gar nicht, ob der Druck in der Szene so groß ist. Ich glaube nicht.
Jein. Ich glaube, das hängt halt auch total davon ab, an wen man sich wendet, an wen man vielleicht gerät. Wenn ich in einer Stadt lebe, wo es genau einen Social Ride gibt, wo alle perfekt gekleidet sind, mit teuren Klamotten von Kopf bis Fuß, dann ist natürlich für mich die Hemmschwelle höher, da mit meinem Lidl-Trikot zu kommen, als wenn es irgendwie eine Radsportgruppe gibt, die wirklich niedrigschwellig ist und die sagen, hey cool, komm doch mit deinem Stahlrenner einfach mal vorbei.
Ja, da bin ich extrem dankbar für unsere Radsportgruppe auf jeden Fall.
Und da haben wir in Leipzig einfach ein wirklich breites Angebot an verschiedenen Ausfahrten und Gruppen, wo, glaube ich, jeder und jede Person ihre Nische finden kann.
Voll, ja, das stimmt. Und da wollte ich auch unbedingt in diesem Podcast mal drüber sprechen, weil ich so oft lese von NeueinsteigerInnen, wie ich fahre immer alleine, wie findet man denn Kontakt und wie kann man Kontakt schließen? Wir haben hier den Roten Stern, die halt glücklicherweise auch noch antifaschistisch sind. Und da habe ich mein Zuhause gefunden und konnte viele Kontakte knüpfen. Das ist jetzt nicht der Anspruch von allen Menschen, die Radsport machen. Deswegen, ich würde sagen, Vereine, Vereinsleben.
Ja.
Tritt einem Verein bei und du findest irgendwie Anschluss. Rebecca, weißt du, was mir gerade auffällt?
Nee.
Wir wollten irgendwie erzählen, wie wir zum Fahrradfahren gekommen sind und wir gehen dann immer in Deep Talk.
Ja.
Das ist ja total schön. Aber du hast immer noch nicht erzählt, wie du zum Fahrradfahren gekommen bist. Und ich habe eigentlich auch nicht erzählt so richtig, aber ist auch egal. Das erfahrt ihr alles in den nächsten Episoden.
Also ich meine, das ist ja auch der Witz von einem Teaser. Wir haben jetzt alles mal so ein bisschen angeteasert. Wir haben jetzt sehr viele Themen schon mal angeteasert, die uns wichtig sind. Wir schaffen es offensichtlich noch nicht, bei einem Thema zu bleiben. Aber genau, das ist ja quasi das Herz des Teasons. Und nächstes Mal können wir dann noch mal ein bisschen tiefer in die Materie gehen.
Ja, das war's auch schon dann, ja? Ist die erste Episode schon durch?
Erste Episode ist in the books, die Zeit Wie Wahnsinn. Immer, Marie, wenn wir zusammen Radfahren oder naja, jetzt ausnahmsweise mal nicht auf dem Sattel, sondern auf der Couch sitzen und miteinander über Radfahren reden, das kommt dem ja schon relativ nah, dann verfliegt die Zeit meistens ziemlich.
Aber wir machen auch mal eine Folge vom Rad, oder?
Ja, oder auf jeden zwei. Fall. Also wir oder drei. Können vielleicht auch was erfinden, um die Windgeräusche einfach so doll rauszureduzieren, dass wir in Zukunft dann alle Podcast-Episoden nur noch auf dem Fahrrad aufnehmen.
Das wäre sehr praktisch.
Das ist quasi dann einfach live, so wie wir einfach sind. Ganz, also noch, wenn es möglich ist, quasi noch authentischer als jetzt.
Dann haben wir auch weil Fotomaterial.
Weil wir dabei Fahrrad fahren. Genau. Und dann immer so zwischendurch rufen, Vorsicht, Poller, Achtung, hier links.
Alles fahrbar. In diesem Sinne. Wir verabschieden uns von euch.
Schön, dass ihr da wart, dass ihr eingeschaltet habt.
Schreibt uns oder sprecht uns an. Und ja, alles fahrbar.
Wir hören uns bald.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Das war Alles fahrbar, der Fahrradpodcast mit Rebecca und Marie.
Idee und Konzeption Marie Beulich und Rebecca Spott. Schnitt Marie Beulich. Musik Johannes Beulich. Wir danken der Hörfunk- und Projektwerkstatt Leipzig e.V.
Ja. Ich stelle dir mal deinen Kaffee mit ganz viel geschmolzenen Eiswürfeln dahin. Eiswürfel kann man während des Podcasts nicht so gut trinken,
das klimpert.
Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Wollen wir einfach nochmal von vorne anfangen?